Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, aber häufig tendieren wir dazu, ja, dass wir uns ja, einen Wunschgedanke haben und den ausformulieren und uns vorstellen, wie etwas ganz schön sein könnte. Und ja, manches Mal passiert es sogar, dass wir ja, dieser Wunschversion, wie etwas sein könnte, nachfolgen und nachstreben und ganz vergessen, dass es gar nicht der Realität entspricht. Und mir kommt das vor, dass es in der Politik auch häufig so ist, dass Dinge ausgemalt werden, wie etwas sein könnte, wenn man nur die richtigen Gesetze gibt und dann wird alles ganz perfekt werden. Und auch hier merkt man immer wieder, dass man von der Realität eingeholt wird und das Wunsch auf die Realität trifft und dann alles auseinanderfällt. Ich musste neulich fast schon schmunzeln, weil jetzt gab es ja auch die Situation, dass viele Sachen anders gekommen sind aufgrund von einem Verfassungsgerichtsurteil. Und da hat dann ein bekannter Politiker gesagt, ja, das Problem ist, dass wir von der Wirklichkeit umzingelt sind. Da dachte ich, ja, okay, interessante Ausrede, aber irgendwie auch eine wichtige Erkenntnis, dass es eben auch eine Realität und eine Wirklichkeit gibt und dass wir Menschen manches Mal ganz gut darin sind, so ein bisschen zu unterdrücken, zu verdrängen und in einem Wunschgedanken zu leben. Und in dem Psalm heute geht es eigentlich um ein ganz ähnliches Thema, denn auch hier wird von Menschen gesprochen und der Psalm ist auch an Menschen gerichtet, die die Realität des Todes ja, zum Teil völlig verdrängen und doch wird jeder Mensch von dieser Realität früher oder später eingeholt. Der Psalm 49 ist ein Weisheitspsalm und er ist der letzte in der ersten Reihe der Psalmen der Söhne Korahs. Und er ist eben ein Psalm, der uns ermahnt, uns an die Vergänglichkeit und auch Nichtigkeit des weltlichen Reichtums zu erinnern. Und er ist auch eine Warnung, dass wir uns eben nicht auf Reichtum verlassen und die Welt lieb haben. Aber er gibt uns auch ja, Hoffnung auf den Sieg über den Tod und somit auch Hoffnung fürs neue Jahr. Es gibt mehrere Psalmen, die ja, sich auf diese Frage, warum ist es denn häufig so, dass es dem Bösen gut geht und dem Gerechten häufig nicht gut geht? Und warum sind die Bösen so häufig wohlhabend und nutzen teilweise sogar diesen Wohlstand, um die Gerechten zu unterdrücken? Und ja, es gibt verschiedene Psalmen, die darauf eingehen, zum Beispiel Psalm 37 von David oder auch Psalm 73 von Asaph, der auch recht bekannt ist. Und beide Psalmen geben eben auch eine Antwort, indem sie uns helfen, ja, die Frage mit Blick auf die Ewigkeit zu betrachten und indem sie auf Gottes Vorsehung und Souveränität verweisen und uns auffordern, darauf zu vertrauen, dass der Herr eben für unsere Bedürfnisse sorgen und auch uns versorgen wird. Und der Psalm 49, der befasst sich eben auch mit diesem Thema und er tut das, indem er sich auf zwei Wahrheiten konzentriert. Er konzentriert sich zum einen auf die Vergänglichkeit des Reichtums und auf der anderen Seite auf die Realität der göttlichen Erlösung. Und ja, mit diesen beiden Wahrheiten gibt er uns eben eine Antwort auf das Problem oder auch auf die Anfechtung, die wir manchmal haben, indem wir dazu neigen, unser Vertrauen doch auf materiellen Reichtum und Sicherheiten zu setzen. Der Psalm, ich habe den jetzt, oder auch die Predigt, in fünf Teile gegliedert. Die ersten fünf Verse sind ein Aufruf zur Weisheit, der an alle Menschen gerichtet ist. Der Psalmist kündigt an, er hat was Wichtiges an alle Menschen zu sagen. Und dann in Versen 6 bis 10 sehen wir eben diese Lebens- oder Glaubensfrage und dieses altbekannte Dilemma. Und der Psalmist stellt dort dann eine Frage, die sich viele von uns in dieser oder in einer anderen Form von Zeit zu Zeit stellen. Im dritten Teil geht es dann um eine ganz gewöhnliche Behauptung, die aufgestellt wird. Für die braucht man eigentlich gar keine Bibel. Es ist die Behauptung, dass alle Menschen sterben werden, dass die Sterblichkeitsrate 100% beträgt. Aber der Grund, warum diese Behauptung in der Bibel gemacht wird oder auch gemacht werden muss, ist, dass nur wenige Menschen innehalten, um über diese Bedeutung nachzudenken und dass es unser Leben beeinflussen sollte. Und dann im vierten Teil, in Versen 14 bis 16, sehen wir den Kontrast dann zwischen dem, der auf Gott vertraut, zwischen dem Gerechten und dem Bösen, die auf ihren Reichtum vertrauen. Und der Vers 16 ist eigentlich einer der wirklich sehr schönen Verse im Alten Testament. Und im letzten Teil geht es dann eben darum, dass wir unseren weltlichen Segen mit den Augen des Glaubens und auch durch die Brille der Sterblichkeit betrachten und eben nicht uns der großen Illusion hingeben, dass Reichtum gleich Sicherheit ist. Und in dem Psalm wollen wir uns eben in den fünf Punkten drei Realitäten auch anschauen. Die erste Realität, die da aus dem Psalm klar wird, ist in den ersten Versen, wo es darum geht, dass die Schrift Autorität hat. Und dann in den Versen danach, 6 bis 13, geht es eben um die Vergänglichkeit des Reichtums und in den Versen 14 bis 21 um die göttliche Erlösung. Also die drei Realitäten, die wir uns anschauen wollen, Autorität der Schrift, Vergänglichkeit des Reichtums und die göttliche Erlösung. Und wir hatten jetzt den Psalm schon gehört in der Psalmlesung und deswegen starte ich mit dem ersten Punkt und lese dann nur noch die einzelnen Verse immer durch, weil wir den ganzen Psalm schon gelesen haben. Aber ich würde zu Beginn noch einmal kurz beten. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir so sehr danken, dass du dich in deinem Wort geoffenbart hast und dass du in deinem Wort zu uns sprichst und dass du dein Wort auch gebrauchst, um in unseren Herzen zu wirken, um uns immer wieder auf dich hin auszurichten, auch um uns in unserem Glauben zu stärken, um uns dich groß zu machen und um uns dein Erlösungswerk vor Augen zu führen. Hab Dank, dass du durch dein Wort auch in unsere Herzen gesprochen hast und wir wollen dich auch bitten, dass du auch heute, wenn wir uns diesen Psalm anschauen, durch dein Wort zu uns sprichst. Amen. Also Punkt 1, die Weisheit in Gottes Wort spricht zu allen Menschen. Ich möchte uns dazu die ersten fünf Verse lesen. Dem Vorsänger von den Söhnen Koras ein Psalm. Hört dies, ihr Völker alle. Horcht doch auf, alle Bewohner der Welt, ihr Menschen, Kinder und Herrensöhne, alle miteinander, reich und arm. Mein Mund soll Weisheit reden und das Denken meines Herzens verständig sein. Ich will mein Ohr zu einer Gleichnisrede neigen und beim lauten Spiel mein Rätsel eröffnen. Wir sehen hier, dass der Psalm an alle Menschen gerichtet ist und eben nicht nur speziell an Israel. Es gibt andere Psalmen, die starten schon und da kommen dann gleich zu Anfang Begriffe, wo eben deutlich wird, sie sind an Israel oder an Zion gerichtet oder auch eben an das Volk Gottes, um anzudeuten, dass es eben speziell jetzt Verheißungen sind, die an das Volk Gottes geht, an die Gläubigen im Alten Bund. Aber hier in diesem Psalm, der beginnt eben damit, dass er sagt, dass er sich mit dem Psalm an alle Menschen quasi auf der ganzen Welt richtet. Er sagt eben, hört dies, alle Völker, hört alle Bewohner der Welt. Und somit ist ihm klar, dass der Psalm und der Psalmist sich damit an die ganze Menschheit richten wollten und nicht nur an Israel. Und wenn wir dann die Verse 2 und 3 betrachten, da sehen wir auch, dass dieser Psalm in dem Sinne auch an alle Menschen geht, egal in welcher Situation sie sich befinden und auch welchen Stand in der Gesellschaft sie haben. Weil es geht vom Höchsten und Reichsten bis zum Niedrigsten und Unbeachtetsten. Er sagt nämlich, ihr Menschen, Kinder und Herrensöhne, alle miteinander, reich und arm. Das heißt, er spricht zu Niedrigen, zu Hohen, zu Reichen, zu Armen, Menschen gleichermaßen und damit eben an alle Menschen. In Versen 4 und 5 wird eben betont, dass es darum gehen soll, etwas Weises weiterzugeben, dass er den Menschen Weisheit schenken soll, dass er uns Verständnis geben soll. Psalmist möchte es in einer Gleichnisrede darlegen, um eben was zu verdeutlichen. Oder es wird auch quasi als Rätsel, um es nochmal eben auch deutlich zu machen und eben ja, diese schwierige Lebensfragen als Art Geheimnis darzustellen, aber eben dann auch eine Antwort darauf zu geben und es, er sagt dann quasi im lauten Spiel, in der Musik vorzutragen. Es ist ja auch bei vielen Psalmen, dass es quasi so ist, wie wenn uns das Thema vorgesungen wird, um uns dabei zum Nachdenken anzuregen. Und so wird eben gleich am Anfang vom Psalm eben auch klar, dass der Schreiber uns an Gottes Weisheit teilhaben lassen will und ja, dass wir diese im Psalm adressierte Lebensfrage eben aus dem Blickwinkel von Gottes Weisheit betrachten können. Mit anderen Worten, der Psalmist möchte uns durch die Art und Weise, wie er uns in diesem Psalm die Offenbarung von Gottes Weisheit ankündigt, auch die richtungsweisende Rolle der Schrift in unserem Leben als Christen vor Augen führen. Das heißt, wir sollen unsere Lebenserfahrungen durch die Brille der Schrift betrachten und sollen auch die Umstände, in denen wir gerade sind und die wir immer wieder erfahren, durch die biblische Weisheit von Gottes heiligem Wort, durch Gottes Augen eben verstehen. Paulus sagt im sehr bekannten Abschnitt in 2. Timotheus 3, Abvers 16, dass alle Schrift von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit ist, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, und so beginnt eben auch dieser Psalm mit den Worten, mein Mund soll Weisheit reden und das Denken meines Herzens verständig sein. Und so möchte eben der Psalmist ganz klar machen, wenn wir jetzt gleich zu dieser schwierigen Lebensfrage kommen, wir wollen diese aus einer göttlichen, aus einer biblischen Perspektive uns anschauen. Und er erinnert uns auch nochmal daran, dass ja der Charakter des Wortes Gottes ein normativer Charakter ist. Das heißt, es ist wirklich richtungsweisend. Gott offenbart sich durch sein Wort, er offenbart, wie er denkt, er offenbart die Realitäten und er sagt uns auch, ja, wie wir uns auch verhalten zu haben. Und so sagen wir eben auch, dass die Schrift eine autoritäre Schrift ist, weil Gott durch sie zu uns spricht und eben auch wirklich ernst genommen werden soll. Und ich denke, es ist keine so leichte Aufgabe, unser Leben mit Gottes Augen und auch durch die Brille der Schrift immer wieder zu betrachten. Denn wir kennen wahrscheinlich alle auch die Versuchung, gerade wenn wir schwierige Lebensfragen und auch Probleme haben, dass wir dazu tendieren, die erstmal versuchen, auf eigene Faust zu verstehen, ohne Gottes Wort herzunehmen, um sie zu beurteilen. Es gibt so viele Dinge, wo wir auch schnell einen verkehrten Blick haben können und etwas erwarten, von dem Gott eigentlich gesagt hat, hey, wir sollen es nicht erwarten. Vielleicht gerade materielle Segnungen. Oder aber Dinge, wo wir keine Erwartung haben, wo wir gar nicht darauf warten, dass Gott eingreift, aber wo Gott gesagt hat, hey, wir sollen es erwarten, weil Gott möchte es in unserem Leben tun. Und deshalb bereitet uns der Psalmist hier eben vor und sagt uns, hey, wenn ihr eure Situation euch anschaut, wenn ihr euch die großen Lebensfragen anschaut, dann tut dies ja mit meinem Wort und mit dem, was ich euch dazu gegeben habe, um es ja mit meinen Augen beurteilen zu können. Wir hatten gerade eben aus 2. Timotheus 3 gehört und in den Versen 15 bis 17 sagt eben Paulus ja so deutlich, dass die Schriften, dass das Wort Gottes nicht Gedanken von Menschen sind, der unter der Inspiration Gottes über die Welt nachdenkt, sondern die Schriften sind wirklich von Gott gehauchte Unterweisungen für sein Volk. Es ist also nicht das Denken des Menschen, das von Gott inspiriert ist, sondern es sind Worte Gottes in der Schrift, die von Gott inspiriert sind. Und wie auch immer Gott in seinen Aposteln und auch Propheten wirkt, wir sehen in 2. Timotheus 3, es geht darum, dass das Produkt, die Schrift selbst, das Wort Gottes, was wir in den Händen halten dürfen, dass es von Gott inspiriert ist, dass es von Gott gehaucht und uns gegeben ist und dass es deswegen ja autoritativ und normativ für unser Leben ist. Und ich denke, das ist eben eine sehr wichtige Unterscheidung, die wir auch treffen müssen, und es macht eben diesen Unterschied deutlich. Und mittlerweile gibt es so viele evangelikale Bewegungen, die da immer mehr Abstriche machen am Wort Gottes und immer mehr Probleme damit haben, zu sagen, dass wirklich alles inspiriert ist und dass es nicht doch viele Sachen gibt, die vielleicht auch eher kulturbedingt sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort für voll nehmen. Und es macht eben den Unterschied, wie wir über Gottes Wort denken. Haben wir eine hohe oder haben wir eher eine niedrige Sicht auf die Schrift? Aber wenn wir glauben, dass die Heilige Schrift eben nur ein Versuch des Menschen ist, über Dinge aus einer geistlichen Perspektive heraus nachzudenken, dann wird man auch keine angemessene hohe Sicht von der Schrift haben und sie eben dann auch nicht dafür verwenden, um schwierigen Lebenssituationen zu begegnen und Antworten auf Lebensfragen oder auch Nöten zu finden. Wenn wir aber die Schrift als gottgegebenes Wort und als Worte der Unterweisung für unser Leben ansehen, als Gottes Offenbarung über auch sein Erlösungswerk, als sein Evangelium, dann werden wir eben auch eine sehr hohe Sichtweise von der Schrift haben. Und dann wird sie uns eben helfen, auch schwierige Aspekte in unserem Leben biblisch zu interpretieren. Und so möchte uns eben der Psalmist auch am Anfang uns darauf vorbereiten, eine biblische Sichtweise auf unser Leben zu haben, auch auf unsere Lebensumstände und auch auf unsere Lebensnöte. Und darauf zu vertrauen, dass die Schrift autoritativ ist und das Antworten für uns und unsere Lebenslage bereithält. Und so kommen wir zum zweiten Teil und eben zu dieser großen Lebensfrage. Ich habe es mal so überschrieben: Warum vertrauen Menschen auf Reichtum? Ja, in den Versen 6 bis 10, ich werde es uns einmal lesen, heißt es: Warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit, wenn mich die Missetat meiner Verfolger umringt? Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum, und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben, zu teuer ist die Erlösung ihrer Seele, er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehe. So in den Versen stellt uns der Psalmist die Vergänglichkeit des Reichtums vor Augen. Und hierbei wird auch deutlich, was das Problem ist, warum der Gerechte sich in einer schwierigen Lage befindet. Denn wir sind nicht nur von der Sünde der Feinde umgeben, sondern wir sind auch von Feinden umgeben, die auf ihren großen Reichtum und auch auf ihre Reichtümer vertrauen. Und in den Versen 6 bis 7 wird dann deutlich, was uns quält und was eben eine Frage für uns sein kann, ist: was sollte der Gerechte tun? Sollte er sich fürchten? Sollte ich mich fürchten? Und der Psalmist formuliert das eben in Form der Frage und sagt: Warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit, wenn mich die Missetate meiner Verfolger umringt? Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und ich denke, das ist eben eine Frage, die wir uns immer wieder mal stellen, auch in der heutigen Zeit, wo wir uns fragen: sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit? Und hätten wir nicht auch allen Grund dazu, vielleicht auch gerade jetzt in dieser Zeit? Es gibt gerade so viel Kriegen und so viele Gerüchte, dass der Krieg vielleicht auch zu uns ins Kerneuropa überschwappt. Es gibt so viele Krisen. Und davon ist unsere Zeit gerade geprägt. Und deswegen zeigt es uns, dass es eine sehr relevante Frage auch für unseren Glauben an Gott ist. Und dass die Frage auch diese Not aufzeigt, die wir immer wieder auch als Christen haben. Und der Psalmist erläutert uns im nächsten Vers, dass die Welt, und das hat sich bis heute nicht verändert, ihr Vertrauen auf Reichtum und Sicherheit setzt. Und auch wir sind immer wieder versucht, dass wir uns auch auf Reichtum verlassen, anstatt unser Vertrauen allein auf Gott zu richten. Und doch sehen wir in diesem Vers 6 und 7, in diesen beiden Versen, eigentlich ein großes Paradoxon. Denn obwohl der Gläubige sich immer wieder unsicher scheint und sich fragt, muss ich mich fürchten, ist er doch sicher. Und obwohl der Ungläubige sicher scheint, wenn er denkt, ich habe alles, was ich brauche, ich habe so viele Sicherheiten, ist er doch sehr unsicher. Und in diesem Abschnitt wird der Gläubige als derjenige dargestellt, dem es relativ an etwas fehlt. Er ist relativ arm. Dagegen ist der als reich dargestellt, der ein Feind Gottes und ein Feind des Volkes ist. Aber nur, dass wir das jetzt richtig einordnen, es geht hier jetzt nicht um irgendwie einen Klassenkampf zwischen Arm und Reich. Und es geht nicht darum, dass Arme immer gut sind und die Reichen immer böse, sondern wir müssen eben darauf achten, wie der Psalmist hier die Reichen darstellt. Und zwar beschreibt er sie auf eine ganz besondere Art und Weise. Und zwar, wie wir in Vers 7 gelesen haben, sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Das heißt, es geht nicht darum, dass die Armen gut und die Reichen schlecht sind, sondern es geht darum, dass es Reiche gibt, die auf ihr Reichtum vertrauen und die eben nicht auf Gott vertrauen, von Gott vielleicht gar nichts wissen wollen, sondern ihr ganzes Vertrauen auf den Reichtum setzen. Und das sind eben dann, die werden in diesem Psalm als diejenigen dargestellt, die Feinde des Volkes Gottes sind und werden eben im Vers 7 auch als so charakterisiert. Und so stellt uns der Psalmist diese Frage und ja, stellt sich die Frage eben auch an uns, wenn wir von denen umgeben sind, die sich auf ihren Reichtum verlassen und die scheinbar so sicher sind, wie sollen wir dann reagieren? Was ist unsere Antwort darauf? Wie sollen wir darauf reagieren? Und er packt es, wie gesagt, in eine Frage und sagt, sollten wir uns fürchten? Und es passiert wahrscheinlich auch immer wieder, dass wir dahin kommen, uns ja, zu fragen, ist es wirklich das Beste, sich ganz auf Gott zu verlassen, wenn ich doch um mich herumschaue und sehe, die anderen, was die alles an Sicherheiten haben und darauf verlassen können, ja, ist es denn ausreichend? Und er gibt uns auch eine implizite Antwort auf diese Frage, ob wir uns fürchten sollen und sagt, nein, braucht ihr nicht. Und was ist der Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen? Und die Antwort darauf gibt er uns in den Versen 8 bis 10. Denn die Antwort auf die Frage, ob es Sinn macht, sich auf Reichtum zu verlassen und ob wir uns dann als Christen fürchten müssen, wenn sich alle auf Reichtum verlassen, wir aber nicht, ist eigentlich ganz einfach. Denn das Geld, auf das die Gottlose vertrauen, kann sie nicht aus dem Tod erkaufen. Es gibt kein menschlich erzeugtes Lösegeld in dieser Welt, das groß genug wäre, um das zu erreichen. Wir lesen das in ab Vers 8, wo es dann heißt, und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen, er kann Gott das Lösegeld nicht geben, zu teuer ist die Erlösung ihrer Seele, er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehe. Mit anderen Worten, Reichtum, egal in welcher Höhe jemand Reichtum hat, er kann die große Realität des Lebens nicht verhindern und es ist der Tod. Reichtum ist letztlich vergänglich, und gegen die Realität des Todes völlig machtlos. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Voltaire kennt. Er hat in seiner Zeit so viel dafür getan, um das Christentum zu untergraben und um Glaubenszweifel zu sehen unter den Christen. Aber dann Voltaire in seinen letzten Tagen sprach er dann zu seinem Arzt und sagt ihm, ich würde Ihnen die Hälfte von allem geben, was ich habe, wenn Sie mein Leben nur um 6 Monate verlängern könnte. Und da lag nun dieser Mann, der so viel getan hat, um die Zuversicht der Gläubigen auf ihre Hoffnung auf ein ewiges Leben zu untergraben, im Sterben. Und er tat noch immer alles, um sich an dieses Leben zu klammern. Und er konnte sich mit all seinem Geld, das er damals besaß, keine Lebensverlängerung erkaufen. Er konnte sein Leben nicht um eine einzige Stunde verlängern. Und wenn wir uns mal kurz Gedanken zum Wert des Reichtums machen, dann müssen wir eigentlich erkennen und auch festhalten, dass der Reichtum in ganz vielerlei Hinsicht in der Welt damals wie heute völlig überbewertet wird. Denn mit Reichtum kann man sich letztlich eigentlich sehr wenig kaufen. Man kann sich kein Talent kaufen. Mit Reichtum lässt sich auch nicht Weisheit oder Zuneigung eines Herzens kaufen. Geld allein kann uns auch keine gute körperliche Konstitution verleihen. Und vor allem lässt sich damit das Leben nicht verlängern. Und das Wissen darum lässt die Ängste vieler Menschen auch eher vergrößern als verkleinern. Und mit Reichtum lässt sich auch kein schlechtes Gewissen lindern. Und Geld kann auch kein Fieber kühlen und uns wieder gesund machen. Geld lässt auch keine Kopf- oder Halsschmerzen heilen. Und Geld kann vor allem nicht zur Errettung beitragen. Weder zu einer körperlichen und noch viel weniger zu einer geistlichen und seelischen Errettung. Und der Psalmist erinnert sich selbst daran, ja, dass auch wenn seine Gegner und die Gegner des Volkes Gottes scheinbar im Geld schwimmen, dass Geld letztlich nichts ist, worauf man sein Vertrauen setzen kann. Denn es ist vergänglich und machtlos gegenüber den großen Realitäten des Lebens. Und deswegen lasst uns daher gerade auch im Blick auf das neue Jahr, das bald ansteht, und auch im Blick auf so viele Unsicherheiten, die das neue Jahr mit sich bringt, vor Augen führen, dass weltlicher Reichtum uns nichts helfen wird und eben dagegen neu erkennen, ja, warum wir uns nicht fürchten müssen. Und warum müssen wir uns nicht fürchten? Und was ist letztlich die größte Gefahr für den Menschen? Wir hatten es gerade, dass eben der Tod kommt, dass Menschen sterben, dass wir als Menschen vor einem gerechten Richter treten und dass er uns für ewig verdammen muss, weil eben kein Lösegeld für uns gefunden wurde und unsere Strafe dennoch gesühnt werden muss, und zwar in einem ewigen Tod. Ja, und genau hier dürfen wir eben voll Dankbarkeit auf das Evangelium schauen, auf den Plan Gottes und das Werk Jesu Christi. Nachdem Jesus in Matthäus 16 zum ersten Mal seinen Jüngern sein Leid und auch sein Tod und auch seine Auferstehung angekündigt hat, erläutert er den Jüngern, was es bedeutet, nachzufolgen. Ganz zentral sind da die Verse 25 und 26, also in Matthäus 16. Und da sagt Jesus seinen Jüngern: Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Und hier macht Jesus den Jüngern klar, es ist völlig unmöglich, gerettet zu werden, wenn man sich auf seinen Reichtum verlässt. Als Jünger Christi, ja, muss man aufhören, auf den Reichtum zu vertrauen. Und wenn es nicht anders geht, dann muss man ihn sogar dahin geben, um eben nicht mehr dem Reichtum zu vertrauen und sein Vertrauen dagegen ganz auf Jesus Christus und sein Werk am Kreuz und auf seine Auferstehung zu setzen. Vier Kapitel später, dann in Matthäus 20, nachdem Jesus den Jüngern das dritte Mal an seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt hat und sich die Jünger dann streiten, wer wird wohl der Größte im Reich Gottes sein, da sagt Jesus ihnen, dass wir uns an ihm ein Beispiel nehmen sollen, da er zum großen Diener und Knecht geworden ist. In Versen 27 und 28 heißt es, und sagt er ihnen dann: Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, und so macht uns Jesus eben hier deutlich, dass er mit seinem Tod ein Lösegeld für uns erbracht hat, das wirksam und ausreichend ist, um unsere Schuld und Sünde zu begleichen, um uns ewiges Leben zu ermöglichen. Und darum brauchen wir uns eben nicht zu fürchten, weil wir wissen, dass Jesus Christus ein Lösegeld für uns erbracht hat und wir nun ganz sicher in Gottes Hand sind und es nichts gibt, was uns diese Hand entreißen kann, eben auch nicht der Tod. Ganz anders eben die Ungläubigen, die denken, dass sie mit ihrem Reichtum vor allem sicher wären. Und ja, dann kommen wir eben dann zu der Realität, die dann folgt, und zwar zum Punkt 3, wo es dann heißt: Menschen, die den Tod nicht vor Augen haben und doch herdenweise sterben. Ja, und deswegen ja, ist es eben auch so wichtig, bevor wir jetzt zum dritten Punkt kommen, ja, dass wir ja, Jesus Christus auch als unseren Erretter kennen und dass wir eben auch dieses Wissen vom Evangelium und dieses Vertrauen in Jesus Christus haben dürfen, dass er das Lösegeld für uns erbracht hat. Ja, und wenn das eben nicht bei dir der Fall ist, dann ja, schau weiter ins Evangelium und bitte Gott, dass er dir die Augen dafür öffnet und du das Evangelium eben erkennen darfst und ja, Gott und Jesus Christus von ganzem Herzen vertrauen darfst. Denn ansonsten, und da kommen wir jetzt eben in den Versen 11 bis 13, wird es nicht lange dauern, bis uns die Realität des Todes einholen wird. Ich lese uns die Verse ab Vers 11. Denn es steht ja, denn er sieht ja, dass die Weisen sterben. Der Tor und der Narr kommen miteinander um und müssen ihr Vermögen anderen überlassen. Ihr Trachten ist, dass ihre Häuser ewig bestehen sollen, ihre Wohnungen auf alle Geschlechter hin. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Aber der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Also der Psalmist baut in diesen Versen sein Argument weiter aus und er zeigt uns, warum es so töricht ist, unser Vertrauen auf Reichtum zu setzen. Und er tut es mit einer ganz steilen Behauptung über die Menschheit. Und zwar sagt er, die ganze Menschheit wird sterben. Weise Menschen werden sterben. Törichte Menschen werden sterben. Und selbst wenn wir denken, dass wir ewig leben, werden wir dennoch sterben. Und er möchte uns damit eine ganz einfache Realität eigentlich sagen, und zwar, dass die Sterblichkeitsrate 100% beträgt. Denn er sieht ja, dass die Weisen sterben. Der Tor und der Narr kommen miteinander um und müssen ihr Vermögen anderen überlassen, sagt er in Vers 11. Und dann in Versen 12 und 13 beschreibt er, dass auch wenn Menschen insgeheim denken und sich auch so verhalten, als ob es ewig weitergehen würde, er spricht davon, ja, die Häuser würden für immer bestehen bleiben über Geschlechter hin. Ich glaube, wir als Schwaben denken vielleicht auch manchmal so ein bisschen so mit unserem Häusle bauen, dass es so gut gebaut sein muss, dass es Jahrhunderte überdauern kann. Und dass wir Ländereien vielleicht sogar Namen geben und denken, ja, die werden unseren Kindern und Erben ewig erhalten bleiben und ja, verdrängen so manchmal die Realität, dass wir das alles gar nicht sehen werden, dass es alles für uns dahingegeben wird, weil wir eben wegsterben und genauso nackt gehen, wie wir gekommen sind und in der Hinsicht uns nicht von den Tieren unterscheiden. Er will uns damit sagen, dass Reichtum kann uns keine dauerhafte Heimat geben. Wir können uns noch so viele Ländereien, Häuser oder was auch immer kaufen und doch wird es keine bleibende Heimat für uns sein. Reichtum und materieller Wohlstand ist nichts, was uns letztlich von den Tieren unterscheiden lässt. Tiere können kein Geld sammeln, können sich keine Ländereien erwerben und letzten Endes, wenn wir sterben, sehen wir ihnen gleich. Wir haben es zwar, hatten Ländereien, aber wenn wir in den Tod gehen, sind wir genauso weg wie die Tiere. Und ja, dieser Abschnitt erinnert mich und ja, soll auch, denke ich mal, uns an eine Geschichte erinnern, die Jesus einmal erzählt hat. Ihr kennt sie sicherlich alle aus Lukas Kapitel 12. Ja, die so beginnt, dass jemand aus der Menge, der die Predigt Jesus zuhört, Jesus eine Frage stellt. Und er sagt zu Jesus, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Könnt ihr euch vorstellen, dass es einen Streit über die Aufteilung eines Familienerbes gibt? Sowas gibt es wohl schon seit langer Zeit und auch heute gibt es das nach wie vor. Und was hat Jesus jetzt in dieser schwierigen Situation getan? Er hat ihnen so geantwortet, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Und dann sagt er zu allen, die um ihn herum standen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemand des Lebens hängt vom Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis und sagte, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und noch größere bauen. und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güte aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre hin. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ja, und diese zentrale Aussage ist auch eine zentrale Aussage in der Erzählung vom armen Lazarus in Lukas 16. Und auch der Psalmist bringt es in unserem Predigttext nochmal auf den Punkt, gerade wenn wir uns das Ende vom Psalm ansehen, im Vers 21, wo es dann heißt, der Mensch, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Es geht eben nicht darum, dass Reichtum per se falsch ist, aber es geht darum, dass Reichtum ohne ein geistliches Verständnis und ohne Gottesfurcht uns in keine andere Situation bringt, als die von Tieren, die herdeweise sterben. Und Jesus erinnert uns daran, dass Reichtum uns weder ein dauerhaftes Zuhause geben, noch uns von den Tieren unterscheiden kann. Ja, letzten Endes haben wir alle ein Rendezvous einzuhalten, wenn man so nennen möchte, ein Rendezvous mit dem Tod. Und egal, welche Reichtümer dieser Welt man hat, man kann diesem Rendezvous weder zuvorkommen noch es verhindern. Und so erinnert uns eben auch der Psalmist in Versen 7 bis 13 daran, dass es keine Rolle spielt, wie reich oder mächtig unsere Gegner sind, weil letztlich wird es keinen Unterschied machen. Alle werden wir sterben. Lasst uns den vierten Punkt anschauen. Menschen, die trotz Nöten auf Gott vertrauen und ewiges Leben haben. In den Versen 14 bis 21 wendet sich der Psalmist nun etwas anderem zu und hilft uns, die Dinge aus dem Licht der Ewigkeit zu betrachten. Und in Versen 14 bis 16 fordert er uns auf, diesen Unterschied zwischen dem, der Gott dient, der auf Gott vertraut, und dem, der nicht auf Gott vertraut und Gott nicht dient, zu sehen. Und ja, wir müssen uns immer wieder als Gläubige ja das Leben auch im Lichte dieses Unterschieds sehen, dass es eben Unterschied gibt zwischen denen, die Gott angehören, und denen, die ihm nicht angehören. Und in diesem Abschnitt wird eben dieser Kontrast zwischen den Toren und Weisen, zwischen den Bösen und Gerechten, zwischen Gläubigen und Ungläubigen deutlich. Lass uns die Verse 14 und 15 anschauen. Dieser Weg ist ihre Torheit, und doch haben ihre Nachkommen Wohlgefallen an ihren Worten. Herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab. Der Tod weidet sie, und die Redlichen werden am Morgen über sie herrschen. Das Totenreich verzehrt ihre Gestalt, fern von ihren Wohnungen. Und so ist es eben, dass die Törichten einer großen Illusion zum Opfer fallen. Und zwar der Illusion, dass der Reichtum uns glücklich machen kann und dass der Tod niemals kommen wird. Aber, so heißt es, die Gerechten werden das letzte Wort haben, denn sie werden am Morgen über sie herrschen. Am Tag von Gottes Gericht werden die Gerechten dann diejenigen sein, die in der Position der Herrschaft und Autorität und Stärke und Macht sind. Jesus hat selbst mal seinen Jüngern gesagt, dass wir mit ihm an einem Tische sitzen und richten werden. Und deswegen ja, sollen wir unser Leben, unsere aktuelle Situation, aber auch der Lauf der Dinge, auch Krisen, Kriege, die kommen und gehen, im Lichte des kommenden Gerichtes und in der Realität des Todes betrachten. Aber noch wichtiger ist, dass wir als Gläubige unser Leben auch im Lichte der Auferstehung leben. Und jetzt kommen wir zu diesem schönen Vers, zu dem Vers 16, wo es heißt, aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreiches erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Und da ist eben jetzt dieser große Gegensatz. Es gibt diejenigen, die auf Reichtum vertrauen, die auf den Mammon des Geldes vertrauen, und die sind zum Tode bestimmt. Aber diejenigen, die auf Gott vertrauen, die sind zur Auferstehung bestimmt. Er schreibt hier, Gott wird meine Seele erlösen aus der Gewalt des Toten Reiches, denn er wird mich aufnehmen oder er wird mich holen. Und wisst ihr, wo dieses Wort noch vorkommt oder diese Formulierung im Alten Testament? Und zwar wird sie auch in 1. Mose Kapitel 5 verwendet. Ich weiß nicht, wem es jetzt einfällt, was in 1. Mose 5 steht, aber da kommt unter anderem die Geschichte von Henoch vor, der mit Gott wandelte und Gott nahm ihn auf, er nahm ihn auf zu sich. Und eben diese Formulierung steckt auch hier drin, dass Gott uns zu sich holen wird. Und so bezeugen uns hier die Söhne Korahs, ja, dass für diejenigen, die auf Gott vertrauen, ja, diese wirklich feste Erwartung besteht, dass Gott uns zu sich nehmen wird, dass er uns vom Tod erlösen wird und dass er uns vom Tod auferwecken wird. Ja, und durch dieses Wissen um Gottes gerechtes Gericht und auch um die bevorstehende Auferstehung der Gerechten soll sich die Art und Weise eben ändern, wie wir diejenigen betrachten, die in der Welt reich und mächtig sind, die vielleicht sogar Gottes Volk schaden wollen und die scheinbar so viel Segen erfahren. Ein Theologe sagt ja einmal, es ist besser, ein armer Mann zu sein und auf Gott zu vertrauen, als ein reicher Mann, der auf andere Dinge vertraut. Und auch der Psalmist erinnert uns hier an diese Wahrheit, die wir heute noch klarer erkennen dürfen, da wir wissen, dass Jesus Christus das Lösegeld durch sein Kreuzestod bezahlt und uns ewiges Leben gegeben hat. Er hat uns erlöst von Sünde und Tod und Jesus selbst bezeugt in Johannes 11, in Versen 25 und 26, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Ja, und so kommen wir zum letzten Punkt. Schau nicht auf Reichtum und auch nicht auf andere Menschen, sondern vertraue auf Gott. So, der Psalmist fährt mit seiner Argumentation in Versen 17 und 21 bis 21 fort, indem er uns erneut dazu auffordert, die weltlichen Segnungen zu betrachten, aber sie im Licht der Sterblichkeit zu sehen, damit auch wir nicht dieser großen Illusion verfallen. Ich möchte uns die Verse einmal lesen. Fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Denn er preist sich glücklich, solange er lebt. Und man lobt dich, wenn es dir gut geht, bis auch er eingehen wird zum Geschlecht seiner Väter. Die Ewigkeit ist das Licht nicht sehen. Die in Ewigkeit das Licht nicht sehen. Der Mensch, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. So wir als Gläubige, wir sollen uns eben nicht fürchten. Wir sollen nicht neidisch sein und auch dem reichen Mann, der seinem Reichtum vertraut, nicht nacheifern, wenn er letzten Endes doch keinen Verstand hat und die Realität des Todes ausblendet. Und darum sagt er eben im Vers 17, fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit, seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Mit anderen Worten brauchen wir ja den reichen Mann, der aber keine Erkenntnis Gottes hat, der keine geistliche Weisheit besitzt, das Evangelium nicht kennt, der ein Feind des Volkes Gottes ist. Wir brauchen ihn nicht zu fürchten und vor allem nicht zu beneiden, denn wenn er stirbt, bleibt ihm letztlich nichts. In Vers 19 bis 21 sagt er dann, dass selbst wenn dieser Mann ein Leben in der Selbstbereicherung oder des Selbstlobes führt und sagt, Junge, habe ich das nicht gut gemacht? Ich bin noch ein Selfmade Man. Oder selbst wenn er auch eine Gemeinschaft Anerkennung findet, wie es dann in Vers 19 heißt, wo dann andere sagen, hey Junge, du hast es richtig gut gemacht. Und doch wird er dann sterben und ja, letzten Endes wird er sich nichts von einem Tier unterscheiden, wenn in ihm jegliches geistliches Verständnis fehlt. Und so weisen uns auch diese Verse so deutlich auf die Vergänglichkeit des Reichtums hin und fordern uns auf, unser Leben im Licht der Realität und im Licht der Hoffnung auf Verstehung zu betrachten und auch im Blick auf diese zukünftige Hoffnung zu leben. Jesus hatte vielleicht auch diesen Psalm im Kopf, als er die Bergpredigt gehalten hat und die Worte gesagt hat, die wir sehr gut kennen, in Matthäus Kapitel 16, Kapitel 6, ab Vers 19, wo er sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erde, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe sie nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Und dann schließt er ab und sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und doch gibt es heute auch noch alle Arten von Christen, die genau das versuchen. Und ich glaube, ja, wir sind da immer wieder auch selber davon betroffen, der Versuch, zwei Herren zu dienen. Ja, man findet ein großes Maß an Sicherheit in dem, was man hat und ist sich vielleicht das noch nicht mal bewusst. Und ja, das ist deswegen eben auch vermutlich einer der großen Bereiche in unserem Leben, in denen wir angefochten werden. Spurgeon hat einmal gesagt, es gibt für uns keine Anfechtung wie den Wohlstand. Und diese Aussage ist auch für unsere Zeit sehr passend und auch wahr. Und wenn es also unsere Anfechtung ist, müssen wir diesem Psalm besonders uns beherzigen und bewusst versuchen, eben nicht auf unseren Reichtum zu vertrauen, sondern auf Gott. Und es ist eben die große Versuchung, gerade derer, die viel materiellen Segen erfahren haben, und wir in Deutschland sind davon fast alle betroffen, dass wir Gott benutzen und materiellen Werten vertrauen. Aber als Christ vertrauen wir auf Gott und benutzen materielle Dinge. Und das soll eben der große Unterschied auch zur Welt sein. Die Dinge, die wir haben oder die wir bekommen, sind Ressourcen, die uns als treue Verwalter anvertraut worden sind, damit wir sie zur Ehre Gottes nutzen. Das heißt, wir sollen Gott vertrauen und die Dinge, die er uns anvertraut hat, nutzen. Und nicht eben Gott benutzen und den Dingen, die er uns anvertraut hat, vertrauen. Ja, und so möchte uns dieser Psalm auch am Abend dieses Jahres oder ja auch zum Beginn des neuen Jahres an diese einfache und doch so große Wahrheit erinnern. Gott soll unsere Freude und auch unsere Sicherheit sein und nicht Reichtum oder Geld. Und der Wohlstand, den Gott uns gegeben hat, wird dann am besten genutzt, wenn Gott und seine Ehre unser bewusstes Ziel sind, wenn wir diese materiellen Dinge, die er uns schenkt, als Mittel sehen, ja, die wir für seine Ehre einsetzen können, um ihm zu dienen, um seinem Reich zu dienen. Und wenn wir nicht dieses Ziel haben, unseren materiellen Reichtum dafür zu gebrauchen und ihn zu mehren, sodass wir selbst größere Sicherheiten für uns haben, auf die wir vertrauen können, dann ist es wirklich ein Problem. Und darin liegt auch die große Gefahr der Wohlstandspredigt, denn sie macht Gott zum Mittel für ein irdisches, zeitliches Ziel, das doch eigentlich von so geringem Wert ist. Aber die biblische Lehre hingegen lehrt genau das Gegenteil. Sie sagt uns, materielle Dinge sind nur Mittel, die Gott für ein viel, viel größeres Ziel einsetzt. Und dass er selbst der Einzige ist, das sein Volk, das uns ausfüllen und zufriedenstellen kann. Möge Gott uns doch schenken, dass wir auf ihn vertrauen und eben nicht auf Reichtum. Aber dass wir, ja, wo wir Reichtum und Wohlstand haben, dass wir es gebrauchen für ihn. Ja, und lass uns gerade auch in Zeiten, wo eben Kriege und Krisen sind, wo wir nicht wissen, was kommt im nächsten Jahr alles auf uns zu, dass wir ja da ganz bewusst eben auch auf Gott vertrauen. Und dass es eben keine Menschen, dass wir uns auch ja vor Augen führen, dass es keine Menschen, auch den Feinden Gottes, nicht helfen wird, reich zu sein und auf Reichtum zu vertrauen. Denn letztlich wird jeder Mensch ohne Gott und ohne das Erlösungswerk Christi zugrunde gehen wie ein Tier. Aber lasst uns stattdessen vor Augen führen, dass egal wie groß eine Krise sein mag, wir als Kinder dennoch vollkommen in Gottes Hand geschützt sind. Wir dürfen wissen, Jesus Christus hat das Lösegeld für uns bezahlt und er hat uns ewiges Leben geschenkt. Und so liegt nun unser Leben in seiner Hand und niemand, auch der Tod nicht, kann uns was anhaben und kann uns seiner Hand entreißen, sondern wir dürfen getrost sein in allem, was kommt, weil wir wissen, dass Gott über allem steht und alles nach seinem Wohlgefallen führt. Ja, was für eine große Zuversicht haben wir doch in Christus, mit der wir auch ins neue Jahr starten dürfen. Ja, und lasst uns Gott dafür danken. Amen.